Herzlich willkommen zu Money Matters, dem Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Vielen Dank an Sponsor der heutigen Podcast-Folge, Kaspar Und. Kaspar Und ist die neueste und einfachste Möglichkeit, in der Schweiz dein Finanzleben zu meistern. Du zahlst mit einer kostenlosen Mastercard und kannst dein Wechselgeld automatisch aufrunden und direkt anlegen. Kaspar Und investiert das Geld direkt für dich. Du bestimmst in was und mit wie viel Risiko. Alles gesteuert über eine App und direkt in deinen Alltag integriert. Wenn du es ausprobierst, bekommst du mit dem Code MISSFINANCE 10 Franken Startguthaben. Und bevor wir jetzt anfangen, habe ich noch ein Bitte. Auf Spotify und Apple kann man Podcasts bewerten. Es dauert nicht lange und hilft, dass der Podcast mehr Hörerinnen erreichen kann. Darum danke vielmals, wenn du auf die 5 Sterne klickst. Und jetzt geht's los. Hallo zusammen. Heute reden wir darüber, wie man mit dem Investieren anfangen kann. Und ich habe einen ganz speziellen Gast. Jemanden, den ich persönlich auch sehr schätze. Gorin Brecher. Gorin ist letzte Woche, also wenn ihr es anschaut, könnt ihr es noch online nachschauen, im SRF-Talk «Frauen und Geld» gewesen. Und sie ist Finanzexpertin, hat einen Instagram-Kanal, einen Blog. Ihr findet sie überall unter Gorin Brecher. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist und ein bisschen erzählt, weil ihre Geschichte ist ein bisschen anders als meine und ich finde das sehr spannend. Hallo Gorin.
Hoi Angela.
Möchtest du dich zuerst gerade vorstellen?
Gerne, ja. Also danke vielmals für die Einladung. Vielleicht auch als kurze Vorwarnung. Ich bin ein bisschen verkältet. Man hört es wahrscheinlich. Aber ich gebe mir Mühe. Ja, ich bin 31, wohne in der Region Zürich, habe 2 kleine Kinder und bin selbstständig mit meiner GmbH unterwegs im Bereich Finanzen, speziell für Frauen. Und schon seit 2009 an der Börse, also schon relativ lang. Und das vor allem wegen meinem Papi. Ihm habe ich das zu verdanken. Weil wir zu Hause auch immer über Geld geredet haben. Und ich komme eigentlich wirklich so ein bisschen aus dem positiven Mindset oder aus dem positiven Vibe raus. Ja, Geld ist etwas Gutes und mit Geld kann man auch eben viel Gutes tun. Und ja, ich gebe mein Wissen weiter in Online-Kurs und in Webinar und auch auf dem Blog. Und will einfach zeigen, dass es eben gute Seiten gibt am Geld, dass man unbedingt etwas machen muss. Ja, vor allem wir Frauen auch. Ich bin da jetzt auch als Beispiel, oder? Ich bin Mami und arbeite Teilzeit und da gibt es einfach Lücken noch und nöcher, die sich auftun. Also wir müssen unbedingt etwas machen und darum müssen wir unser Geld investieren.
Mhm. Mit dieser Mission bist du ja wirklich unterwegs und sehr inspirierend. Und danke vielmals auch, dass du heute dabei bist, weil eben du hast eine intensive Woche gehabt und bist auch noch nicht so fit. So, danke vielmals, dass du das jetzt mit uns teilst. Ein kurzer Hinweis da, wir machen keine Anlageberatung. Also was wir heute erzählen, ist einfach wirklich Finanzwissen, wo wir euch probieren, da die Hand zu geben, dass ihr eben starten könnt. Wie Gorin gerade gesagt hat, das ist sehr wichtig. Das ist auch etwas, was ich immer wieder sage. Es kann uns eben auch helfen, gewisse Lücken zu füllen. Und da, Gorin, hast du mal etwas gesagt, das ist mir geblieben. Und das ist jetzt aber schon ein Zeitchen her, dass ich das gehört habe. Ich bin nicht sicher, ob ich es ganz richtig weitergebe. Aber du kaufst dir mit dem Geld, das du an der Börse machst, zum Teil auch Zeit.
Ja, total. Also, das ist etwas, was ich extrem wichtig finde. Egal mit wie viel Geld das man startet, dass man sich regelmäßig auch etwas daraus gönnt. Und ich sehe eben viele, die einfach alles investieren und dann sagen, ja, das ist irgendwann mal für meine Altersvorsorge. Und ich finde das ehrlich gesagt nicht so prickelnd. es ist wichtig, dass man sich auch für die Arbeit, die man investiert und die Zeit, die man auch investiert, so, um sich Wissen anzueignen und so weiter, dass man sich im Endeffekt auch dafür belohnt. Und dann eben gesehen, hey, da passiert ja wirklich etwas. Oder? Also ich kann wirklich mit dem Geld dann irgendwann vielleicht auch mal in die Ferien oder einfach den Coffee to go irgendwie mit dem Brötchen ist dann irgendwann auch gezahlt. Oder? Also man fängt vielleicht nicht gerade bei der Ferien an, oder? Sondern immer so beim Kaffee zum Mitnehmen.
Kommt darauf an, wie erfolgreich das bist, oder?
Genau, ja. Aber die Regel ist eigentlich, man fängt ein bisschen mit dem Kaffee an. Und ja, dort finde ich es einfach enorm wichtig, auch dafür zu sensibilisieren, dass einem das Möglichkeiten auftut, die man sonst vielleicht nicht so hat. Und ich habe mich schon sehr stark weitergebildet, habe viel Geld ausgegeben für meine Weiterbildung und ich kann nicht von jeder sagen, dass sie sich ausgezahlt hat bis jetzt. Aber immer, wenn ich mich im Zusammenhang mit Finanzen weitergebildet habe, hat sich es irgendwann ausgezahlt. Bar auf die Hand, aufs Konto oder sonst in irgendeiner Art und Weise. Und ja, darum finde ich es extrem wichtig, dass man mit dem anfängt. Und alle Zeit, die man investiert, ist sehr gut investiert. Ja.
Absolut. Und ein Gedanke, den ich auch noch schön finde, ist ja, wenn wir eigentlich alle mit 20 würden anfangen und dann irgendwann, wenn die Mami werden, hat man ja schon ein kleines Polster, wo einem ja dann auch gewisse Freiheiten verschaffen oder und vielleicht die Lücken dann nicht mehr ganz so schlimm werden, wenn man eben ein Zeitchen aussteigen
will. Genau, ja, also super. Ich meine, wenn man das wirklich schon weiss, mit 20 oder auch mit 25, ja, also ich sage mal, muss ich ja jetzt keinen Stress machen, klar, die biologische Uhr, die tickt, aber ich habe auch viele Freundinnen, die noch älter sind als ich und die auch noch kein Kind haben und wo man aber auch muss sagen, hey, man kann doch auch mit 35 oder mit 40 Kind haben und bis dann kann man sich dort sehr, sehr schön etwas zusammensparen, sodass man dann nachher auch sagen, ich bleibe jetzt wirklich, solange die Kinder ganz klein sind, noch zu Hause, ich genieße die Zeit. Und ich habe wirklich gerade jetzt auch in der Beratung eine Frau gehabt, wo sich jetzt aus dem Fonds raus, oder? Also ganz als konkretes Beispiel, der Fonds, den sie gemacht hat, dort zahlt sie sich eine Art Salär aus. Das heisst, sie ist nicht geheiratet, oder? Also das heisst, sie deckt mit dem automatisch den AHV-Beitrag, wo du ja auch jedes, also wo du gleich musst zahlen, oder? Also Achtung, alle, die Kinder haben und nicht verheiratet sind, die müssen das Minimum einzahlen, oder? Pro Jahr. Und was 550 Franken oder so sind es genau, zum noch ein bisschen, hallo, wie viel muss ich zahlen, ist immer so konkret bitte. Genau, und das finde ich so schön, oder? Wenn man einfach früher anfängt und sich das überlegt, dann kann man das ja auch automatisieren. Ich glaube, zu dem kommen wir noch. Man muss sich da jetzt nicht jeden Monat intensiv mit dem befassen, sondern einfach genug früh und dann den Entscheid fällen und dann nicht davon abkommen.
Ja, absolut. Du hast schon Sparen erwähnt. Würdest du denn auch gerade mit dem anfangen?
Ja, Sparen ist eine sehr wichtige Komponente. Ich würde aber zuerst beim Warum anfangen. Also warum investiere ich mein Geld überhaupt? Dort stellt sich noch die Frage, wie die Hörerinnen und Hörer jetzt auch vom Podcast irgendwie dann darauf kommen, oder? Wer inspiriert sie, um mal etwas zu machen? Viele merken halt, dass in der Altersvorsorge irgendwann einmal eine Lücke wird geben und dann das quasi als Motivation nehmen, ja, dass man im Alter eben genug Geld hat. Aber ich finde, jetzt emotional ist die Altersvorsorge für viele, ich sage jetzt mal so 35 oder 40, schon noch mal weit weg. Und es gibt ja auch noch ein Leben vor der Rente. Also ich habe mir ja jetzt mit, oder wir sind beide gleich alt, wir haben noch ganz viele andere Ziele und Wünsche, die wir uns erfüllen wollen vor dem Alter. Und darum würde ich unbedingt mit dem Warum anfangen. Also warum kurzfristig, mittelfristig und auch langfristig. Und das eben ein emotionales Warum. Dass es ein emotionales Warum ist und nicht nur, ja, ich muss jetzt halt, oder? Wegen der Altersvorsorge. Und ja, da kann man vielleicht emotional auch so ein bisschen aus diesen Renditen ausschöpfen. Also was man sich dann könnte leisten, zum Beispiel kurzfristig, oder so in einem Jahr oder in zwei Jahren. Ich habe eine Kundin gehabt, die hat unbedingt eine Putzfrau wollen. Hat ausgerechnet, was kostet mich das jeden Monat. Und hat dann im Nachhinein gemerkt, ja, je nachdem, wenn ich mein Geld anlege, könnte ich pro Jahr, also zweimal so und so viel Geld aus dem Fonds nehmen, wenn der so und so viel Rendite macht, dann kann ich mir die Putzfrau leisten. Und das hat jetzt nichts zu tun mit der Altersvorsorge, oder? Und wir reden da davon, dass die Rendite dann rausgenommen wird, ja? Also nicht das Kapital arbeitet weiter, das ist ganz, ganz wichtig. Und gleich müssen wir ja auch wissen, hey, der Zinseszinseffekt, oder, ist wichtig, also dass der Zins, wo es aus dem Zins gibt, dass der eben auch für uns arbeitet in Zukunft, aber gleich müssen wir uns kurzfristig irgendwie für das belohnen. Mhm. Darum zuerst warum und dann nachher das Sparziel oder auch den Sparbetrag dann festlegen. Also Einnahmen minus Ausgaben, rechnen und das Sparziel festlegen, nachdem man hoffentlich auch schon einen Notgroschen irgendwie hat. Ja, weil das Geld, das investiert wird, das sollte man dann nicht kurzfristig darauf zurückgreifen, wenn man jetzt merkt, oh, jetzt kommt noch die Rechnung und mir fehlt das Geld, jetzt muss ich das aus dem Fonds rausnehmen. Also das wäre natürlich sehr unglücklich. Darum ist die Sparquote auch so ein bisschen in zwei Teile zu splitten, sage ich einmal auch gerne. Also, dass man nicht alles investiert, sondern dass man vielleicht einen Teil auch noch eben, wenn man jetzt gerade so der Typ ist, wo man die Rechnung ab und zu vergisst, dass, oh, jetzt kommt die auch noch, jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Dass man dann den separaten Sparbetrag vielleicht für das braucht.
Mhm. Genau, wir gehen davon aus, dass ihr den Notgroschen schon habt, also wie so das Fundament, die ganze Grundlage, Budget und Notgroschen, dass ihr so ein bisschen das schon habt. Und die Tipps heute gehen dann eigentlich wirklich gerade so als Loslegen. Und darum haben wir jetzt eben mit dem Warum angefangen. Und wie Corinne so schön gesagt hat, man muss auch nicht immer alles perfekt haben oder überall schon 100% irgendwie ready sein. Es ist manchmal auch so ein Journey, oder? Also ein Weg, den ich noch dazu lehre.
Ja, total. Und ich merke einfach, dass oft so zum Start der Fehler gemacht wird. Ich klassifiziere es als Fehler, dass man einfach mal einen Anbieter nimmt und dort einfach mal investiert. Ja, Hauptsache ich investiere jetzt einfach mal, oder? So quasi das Höckchen setzen. Aber das kommt dann meistens erst nachher, so die Schlaufen, wo man merkt, ja, also was ist jetzt das genau für ein Fonds, den ich da investiere? Und einfach die Frage, die stellt man sich dann immer erst an. Und das finde ich ein bisschen schade. Das merkt man dann auch so in der klassischen Beratung bei der Hausbank. Man wird sehr gut beraten und hat dann ein gutes Gefühl und denkt, moll, das mache ich jetzt und ich glaube, das ist sinnvoll und dann läuft man nicht raus und weiß eigentlich gar nicht, in was für ein Produkt das man investiert. Man steht davon nicht, oder? Man weiß, man macht irgendetwas mit dem Geld, aber auch gebührentechnisch, oder? Das finde ich dann immer ein bisschen schwierig und darum finde ich es ganz wichtig, nicht mit dem Anbieter zu starten, sondern sich vorab gewisse Sachen zu überlegen, was wir jetzt auch eben im Gespräch durchgehen. Der Anbieter kommt eigentlich erst zum Schluss.
Mhm.
Wenn man eben sein Warum kennt, sein Sparziel definiert hat und noch ein paar weitere Sachen, ja.
Genau. Nächster Punkt. Also wir haben das Warum definiert. Das Sparziel haben wir auch, eben verschiedene. Das hast du ja schon gesagt.
Also fristig, mittelfristig und langfristig am besten. Man kann eigentlich mit drei verschiedenen Zielen anfangen. Was wünsche ich mir in den nächsten 1 bis 3 Jahren? Das wäre das kurzfristige Ziel. Dann in den nächsten 3 bis 5 Jahren, das wäre das mittelfristige, und das langfristige wäre dann 5 Jahre plus. Ist ja sehr schwierig, heutzutage zum 5 Jahre vorausschauen, aber ja, darum sage ich, 5 Jahre plus ist so ein bisschen das langfristige.
Dort ist wahrscheinlich dort eben das Altersvermögen drin, oder? Das
ist auch drin, ja. Unabhängig vom Alter, ja. Ich werde ja nicht in 5 Jahren pensioniert, aber vielleicht ändert man dann in 5 Jahren mal die Strategie. Also es ist nicht so, dass man jetzt etwas macht und dann 30 Jahre nichts mehr.
Da sind wir so ein bisschen bei den Anlagen. Du hast mir vorhin gesagt, eben auch bei den Anlagen tust du an einem Ziel festlegen?
Ja, also vom Anlageziel her, vom Betrag her auf jeden Fall. Also für mich hat das Ziel 2 wichtige Komponenten. Eben das ist das Messbare, dass ich sage zum Beispiel 10'000 Franken will ich haben und das zweite ist das Datum. Zum Beispiel bis am 31.12.2022. Und dann muss man natürlich die Schritte definieren. Ja, wie komme ich zu diesen 10'000? Das ist einerseits das Sparziel und natürlich im anderen Effekt dann auch das Produkt, das ich wähle, wo mir hoffentlich dann auch die Rendite bringt, sodass ich die 10'000 eben erreiche. Mhm. Und auf ein Jahr raus gesehen ist das jetzt natürlich ein bisschen. Ja, also das Anlageziel auf ein Jahr, das macht man in der Regel nicht. Das Anlageziel ist mindestens 3 bis 5 Jahre, wo man definiert, weil man einfach nicht kann jetzt von einem Jahr dann von einer guten Rendite ausgehen. Das ist einfach das Investieren. Ein Jahr ist plus 10%, das nächste Jahr ist minus 3, dann bin ich wieder bei plus 5, minus 2 und so. Ja, kommt dann das halt zusammen und so gibt es dann irgendwann so eine Durchschnittsrendite, wo man ja immer schön sieht auf diesen Charts, ja, wo es 20, 30, 40 Jahre zurückgeht, dass sich das eben dann nicht einfach von heute auf morgen vermehrt, ja, sondern dass man da halt Zeit muss mitbringen, ja.
Geduld, genau. Und eben langfristig gesehen geht es immer noch auf oder ist es in der Vergangenheit immer noch aufgegangen. Aber so ein bisschen, wenn man reinzoomt in diesem Chart, dann ist es eben genau das Auf und Ab, wo man halt auch in den Medien hört, oder?
Genau, und ich glaube, da muss man sich auch nicht zu fest drin hineinsteigern. Also ich lese schon relativ lange keine Wirtschaftsbörsen-News. Ja. Also sogar so die täglichen Sachen, das lese ich in der Regel nur, wenn wichtige Entscheide anstehen. Wie wenn zum Beispiel ein Zinsentscheid ansteht oder neue Zahlen rauskommen, auch gerade jetzt in Bezug so auf Wirtschaftswachstum allgemein, einfach so ein bisschen die mikro- und makroökonomischen Zahlen, also volkswirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich gesehen, aber eigentlich also die Angstmacher-Schlagziele oder also die Push-Benachrichtigung, die man dann bekommt, ja, jetzt ist wieder der Börse-Crash und so weiter. Also in den Nachrichten sind einfach Bad News nur Good News. Mhm. Und darum macht man sich noch verrückt, glaube ich, wenn man dort jetzt anfängt zu investieren und sagt, oh, und jetzt tue ich noch alle möglichen Portale abonnieren, damit ich überall die Push-Mitteilungen bekomme. Also wirklich eine persönliche Empfehlung, macht das nicht, weil es macht einem wahnsinnig. Also ich weiß nicht, wie du das machst. Hast du auch so Push-Benachrichtigungen von so einem Portal?
Nein, nein. Also ich lese grundsätzlich fast keine News, weil eben, wie du sagst, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Da kann ich ein kleines Einschubsbuch Factfulness auch sehr fest empfehlen. Es ein bisschen darum geht, dass eben die Welt auch gar nicht so schlecht ist, wie wir es meinen. Aber Medien, also unsere Psychologie ist halt so, dass wir klicken, wenn schlechte News sind. Und wenn du es mal durchschaut hast, dann merkst du auch, ganz viele Sachen lohnen sich gar nicht zu lesen, oder? Und da noch ein anderer Punkt, ja auch die Broker, oder? Also wenn mir meine Broker Push-Nachrichten schickt, von wegen, wie schlecht das jetzt ist oder wie gut das ist, geht es ja darum schlussendlich, dass sie Geld machen. Also die Zeitungen wollen Geld machen, der Broker will Geld machen. Und ich muss einfach mein Verhalten so anpassen, dass ich dem nicht verfalle, oder? Weil, ja, wie du sagst, nur Bad News sind schlussendlich Good News in Klickzahlen oder in Kauf- und Verkaufszahlen. Und darum, ja, nein, ich halte mich da auch so weit wie möglich zurück.
Okay.
Und die wichtigen Sachen erfährst du immer.
Das ist so, ja. Da bin ich auch davon überzeugt.
Also Corona ist nicht an mir vorbeigegangen.
Ja. Oh Gott. Ja. Ja, genau. Also eben halt zu dem Anlageziel, da kann man auch sich die Smart-Formel zu Hilfe nehmen, oder, wo du, glaube ich, auch mehrmals schon erwähnt hast oder auch auf dem Blog, je nachdem, dass das Ziel spezifisch ist, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert. Also das sind eigentlich all die ausgeschriebenen Worte von einer SMART-Formel, S-M-A-R-T. Und so weiss man dann auch relativ schnell, ja, verhebt das Ziel. Oder? Weil sonst, das ist ja der Klassiker, oder? So zum Neujahrsbeginn, ah, ich sollte ein bisschen mehr Sport machen und ich sollte ein bisschen gesünder essen. Ja, super. Zielformulierung, ja, fail.
Ja, ich habe mal Lehrerin, hat dir ganz klar gesagt, wenn es nicht smart formuliert ist, dann ist es gar kein Ziel. Dann ist es nur ein Wunsch.
Nur ein Wunsch, ja, absolut.
Würdest du das Risiko auch da drin nehmen oder kommst du zu dem noch?
Das Risiko kommt eigentlich gerade als nächstes. Also,
sehr gut.
ja, also ich meine, jetzt haben wir wissen, warum wir investieren wollen. Wir haben ein Sparziel festgelegt und ein Anlageziel. Hoffentlich sind auch unsere Ziel smart formuliert und dann kommen wir eigentlich zu den drei wichtigsten Regeln. Also jetzt wieder subjektiv, ja, und ich halt finde, sind so die drei wichtigsten Regeln auf der Geldanlage. Und zwar im ersten Punkt, dass man wirklich vor allem auf Kosten achtet. Was kostet mich das Produkt oder auch die Plattform? Weil die ganzen Kosten gehen schlussendlich von der Rendite weg. Ja, und das Problem sehe ich dort auch beim Anbieter oder auch bei einer Hausbank. Ja, das finde ich sehr schön, was mal der Fabio gesagt hat, von Finanzfabio. Wenn deine Hausbank dir eine Rechnung schicken am Ende des Jahres mit den Gebühren, die sie belasten, dann würden das sehr viele Leute hinterfragen. Ja, oder eben auch würden sich melden und sagen, ah, also das kann ja nicht sein. Oder hallo, kann ich bitte etwas Günstigeres haben? Und das ist das Problem, oder? Es wird direkt vom Konto oder vom Depot dann abgebucht. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass man dort irgendwo ein günstiges Produkt hat. Also ich sage jetzt mal, alles zwischen 0,2 und 1,2% finde ich noch absolut im Rahmen. Wenn es dann 1,5-2% und mehr sind, finde ich es dann schon eher sehr teuer. Mhm. Und dort ist schlussendlich der Hebel, ja, weil das muss man einfach auch der Rendite dann abziehen. Und dort ist es schade, wenn man sich in dem Sinne Rendite entgehen lässt. Mhm. Also unbedingt auf die Kosten achten, breit diversifizieren. Ja, also diversifizieren heisst, dass man eben das Geld auf viele verschiedene Anlageprodukte streut, auf verschiedene Branchen, verschiedene Länder. Und eben zum Beispiel nicht nur jetzt Schweizer Bankaktie kauft. Ja. Nicht, dass die jetzt per se schlecht wären oder so, aber das wäre jetzt maximale
Klumpenrisiko eigentlich, oder?
Risiko, genau. Mhm. Weil man hat nur ein Land, die Schweiz. Mhm. Man hat nur eine Branche, eine Bank. Und man hat auch nur ein Produkt, weil man nur Aktien hat in dem Sinn. Und eben nicht zum Beispiel einen Fonds oder wie ein ETF, wo man gerade würde SMI dann ein ETF auf den SMI kaufen, wo dann die 20 grössten Unternehmen in der Schweiz drin wären. Oder auch der SPI. Ja, also das ist so ein Beispiel. Also unbedingt das Geld breit streuen und eben nicht nur sich auf sein Heimland auch konzentrieren, sondern auch so ein bisschen über den Tellerrand rausschauen. Also Asien auch sehr spannend oder Europa allgemein, USA, genau. Und dann im, für den dritten Punkt noch, dass man eben auch das Produkt gemäss im Anlagehorizont richtig auswählt. Also um auch wieder zurückzukommen auf Ziel, also kurzfristig, mittelfristig und langfristig hat man je nachdem andere Produkte, wo man auswählt. Ja. Also ich würde nicht nur ein Portfolio zum Beispiel machen für alles. Ja, das wird ja auch oft auf der Bank gemacht, das kann ich immer ein bisschen bemängeln. Dass man einfach ein Portfolio hat oder ein Depot und das ist dann wie für alles. Ja, für die Altersvorsorge und vielleicht auch noch ein bisschen etwas für den Hauskauf oder Wohnungskauf, was dann möglich ist. Ich finde, das muss man ganz klar trennen, je nach Ziel. Oder kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Mhm. Also das sind so ein bisschen die drei Punkte, die ich extrem wichtig finde. Auf Kosten schauen, diversifizieren und ein Produkt wählen, das zu seinem Anlagehorizont passt.
Mhm. Wenn man Produkt, oder wenn du von dem Produkt redest, dann nachher reden wir eigentlich von Fonds, ETFs, Gold, Silber, Immobilien. In der Schweiz ein bisschen schwierig, nicht die Immobilien als Produkt, aber eigentlich alles, was man rein investieren kann, oder?
Genau, ja. Also die Anlageklasse. Und dort ist einfach auch wieder medial bedingt, dass man eigentlich nur die Aktien und ETFs zum Beispiel kennt. Aber es gibt ja noch viel mehr. Oder? Und gerade auch so ein bisschen Trendthemen finde ich auch sehr spannend, um dann investieren. Ich sage mal, Aktien und ETFs ist einfach für die Anfänger der ideale Start, sage ich jetzt mal. Also du irgendwo musst ja anfangen und darum glaube ich, ist der Start mit Einzelaktien oder auch mit ETFs ideal. Wobei ich ganz klar sagen muss, ich bin da total auf der ETF-Seite. Also passiv gemanagte Fonds, wo einfach auch ein gesundes Kosten-Ertragsverhältnis haben, ja, und nicht eben wie die aktiv gemanagten Fonds, wo man zum Teil einfach von der Hausbank dann empfohlen bekommt, wo man 2-3% pro Jahr Gebühren zahlt. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil mit einem Einzelaktienportfolio muss man auch ganz klar sagen, man braucht viel mehr Geld, ja, zum Starten. Also ich mache keinen Trade unter 2'000 Franken mit einer, für eine Einzelaktie. Und 2'000 Franken in einem ETF wäre schon wieder eher viel, ja, so vom Durchschnitt her, oder, gesehen.
Ja, genau. Und das mit 2'000 Franken ist, weil sonst die Gebühren einfach im Verhältnis zu hoch sind, oder?
Genau, ja.
Und das heisst, wenn ich 10'000 Franken, was ja ein schöner Betrag ist, zum Anfang habe, dann kann ich mir eigentlich nur 5 Aktien kaufen, was dann die Diversifizierung sehr schwierig macht, weil eben ich sehe verschiedene Länder, verschiedene Branchen, Sektoren, Währungen und alles abdecken. Und darum ist ein ETF dann eigentlich gerade zum Anfang, da bin ich auf einen Schlag in ganz viele Unternehmen investiert und habe einfach Anteil von denen.
Genau, ja.
Bruchteil. Genau, du hast gesagt, es gibt noch ganz viele andere spannende Produkte zum drei investieren, neben Aktien und ETFs. Wir kommen mit noch Kryptowährungen in Sinn. Was hast du noch im Kopf gehabt?
Ja, also eben, Kryptowährung ist noch lustig, dass du das sagst, weil mittlerweile ist es wirklich auch eine Anlageklasse, also akzeptiert als Anlageklasse, aber man sollte halt nicht zu viel davon im Portfolio haben. Was ich persönlich auch noch sehr spannend finde, sind offene und geschlossene Immobilienfonds. Ja, also ich werde oft auch gefragt, was ist so der Unterschied, ja, zwischen einem ETF, das ist ja auch ein Fonds, und einem Indexfonds zum Beispiel. Oder? Und da muss man einfach klar wissen oder schauen, ist der Fonds, also der, nicht der ETF jetzt, sondern ein anderer Fonds, ist der an der Börse gehandelt, weil die meisten Indexfonds sind dann eigentlich nur so für institutionelle Anleger. Man braucht viel mehr Geld auch, zum reinkommen. Und ja, dort ist dann halt so ein bisschen die Frage, wie kommt man zu diesem Fonds? Weil er eben nicht an der Börse gehandelt ist, kann er nicht Montag bis Freitag kaufen, sondern muss das wie einen Auftrag geben. Und dann heisst es, ja, in einer Woche kaufen wir wieder Anteil, dann kannst du mit dabei sein, so zum Beispiel. Also eben die offenen und die geschlossenen Immobilienfonds, die nicht börsengehandelt sind, finde ich sehr spannend. Ganz Private Equity Bereich, also wo man eben auch Anteile von anderen Firmen hat, sozusagen. Das kann auch so ein bisschen Start-up-mässig sein, muss aber nicht. Genau, und dann auch gewisse Fonds von spezialisierten Investmenthäusern. Also ich bin zum Beispiel wirklich ein Fan von Frank Thelen. Der ist auch bekannt aus dem Fernsehen, ja, die Höhle der Löwen in Deutschland. Ich weiß nicht, kennst du ihn?
Mhm. Ja, hat ja auch verschiedene Bücher geschrieben.
Genau, genau. Und er ist auch ganz stark dort in diesem Bereich. Also ich lasse mich immer gerne auch von so Investoren dann, wie soll ich sagen, inspirieren, wo ich weiss, also die haben schon so viel Geld gemacht, weißt du? Die machen jetzt nicht einen Fonds, um noch mehr Geld zu machen. Ja. Da muss jetzt wie etwas Gescheites drin sein, oder? Ja. Für die Masse. Und gut, je nachdem sind dann die Fonds erst so ab 10'000 oder ab 50'000 zugänglich. Aber das finde ich auch noch spannende Sache. Also neben dem, was man sonst eben nicht so am Markt vorgeschlagen bekommt. Ja.
Ja. Jetzt sind wir eigentlich ganz tief in der Asset Allocation, also so ein bisschen in dem Thema, wie mein Portfolio, dann die verschiedenen Komponenten, wie das zusammengesetzt ist. Und ein Faktor dort ist, um nochmal aufs Risiko zu kommen, ja, aber auch das, was lässt mich dann die Nacht schlafen, weil die erwähnten Sachen sind ja nicht alle gleich risikohaft. Was hast du da für einen Tipp, um herauszufinden, was ich für ein Risikotyp bin?
Also ganz klassisch, wenn man jetzt irgendwo in eine Anlageberatung geht, dann macht man meistens ein Risikoprofil oder ein Anlegerprofil, wo man dann auch sieht, wie viel Geld ist rum, ja, also wie viel kann ich überhaupt investieren, soll ich so viel von dem Ersparten, was ich habe, überhaupt investieren, ja, kann ich mir das wie leisten, eine Art, welche Kursschwankungen kann ich aussitzen, was bin ich auch bereit zum Aussitzen in einem Worst-Case-Szenario und dass man dann eben nicht Nerven verliert, ja, wenn die Börse irgendwie mal 20% oder 30% korrigiert. Dort finde ich, ist es vor allem zentral, dass man sich auf sich selber schaut, ja, also dass man sich selber auch gut kennt. Ist man sonst im Leben auch schon ein bisschen ja, risikoreich einmal unterwegs oder muss man alles ganz genau planen und wissen? Ja, ich finde, mit dem Investieren muss man auch so ein bisschen Vertrauen im Markt haben und eben in die Anlageklasse, wo man dann investiert. Und darum kommen wir da eigentlich wieder zurück auf Diversifikation. Also das Risiko bestimmt man einerseits aus eben so einem Anlegerprofil. Ja. Bin ich eher konservativ unterwegs oder eher sportlich? Kann man zum Beispiel auch, ich gebe einmal den Test als Tipp von der UBS, ja, da gibt es einen Financial Personality Test, kann man einfach mal googlen und dann kommt man da drauf und dann sieht man, bin ich eher konservativ unterwegs oder auch so ein bisschen eine aggressive Anlegerin. Da könnte man mal so einen Test machen und dann ist es auch wichtig für sich, zu wissen, was sind meine Ziele, ja, und den Anlagehorizont berücksichtigen. Also ich sehe immer wieder, dass viele Frauen einfach ihre Aktienquote viel zu klein haben, zum Beispiel bei 40% oder bei 50%, obwohl das Geld eigentlich 5, 6, 7 Jahre nicht gebraucht wird. Und da haben wir jetzt gerade im letzten Jahr, habe ich sehr viel bei mir in der Beratung gehabt, wo ich dann auch gesehen habe, sie haben viel zu viele Obligationen im Portfolio gehabt, einfach weil sie im Anlegerprofil sehr konservativ sind. Und haben dort natürlich ganz viel Rendite auch liegen lassen. Aber die Aktien haben relativ gut performt, also die, die sie jetzt im Portfolio hatten, aber die Obligationen sind negativ rendiert und somit einfach einen grossen Teil von der Rendite weggefressen. Und dann ist es einfach, finde ich es wie schade, oder? Weil man muss dann auch kurzfristig können auf die Marktlage reagieren. Mhm. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr sehr wenig Obligationen im Portfolio gehabt und habe ich zum Glück ein bisschen mehr Rendite gehabt. Ja. Aber da finde ich, ist es auch gut, wenn man sich kann auf den Anbieter verlassen kann. Darum bin ich dort ganz stark auch bei der Robo-Advisor. Genau, ich glaube, zu den Anbietern kommen wir. Ich habe ja auch gesagt, der Anbieter kommt echt ganz am Schluss. Ja.
Genau, und da haben wir immer noch vor uns.
Ja, man kann es wie so ein bisschen abgeben, oder? Und sagen, ja, ich habe einen langen Anlagehorizont und wähle darum eine höhere Aktienquote zum Beispiel. Ja, wie gerade so Altersvorsorge, oder? Wenn man mit einer App zum Beispiel investiert in die Altersvorsorge und noch 30 Jahre hat bis zur Pensionierung und dann eine Aktienquote hat von 60%, dann muss man sich dann im Alter halt nicht beschweren, oder wenn dann die Rendite ausbleibt. Also, für mich selber schuld.
Ja, und trotzdem, glaube ich, es macht vielen wirklich noch ein bisschen Angst auch. Und ich sage immer, ein grosser Hebel da ist das Wissen. Das Verstehen, dass ja. Eben so, also der nächste Crash kommt. Irgendwann ja. Kommt er. Also darum haben auch die Crash-Propheten, irgendwann haben sie recht, oder?
Ja.
Dass man dann eben nicht verkauft, weil man weiss, ich muss keine Panikverkäufe machen, es ist jetzt unangenehm, aber es ist quasi normal.
Genau. Und der Verlust ist ja erst realisiert, wenn man verkauft.
Mhm.
Also,
genau. Und darum ist Verkauf ein Blödsinn, du kannst machen.
Genau. Und darum gehört auch der Cash-Anteil genauso zur Strategie wie der andere Betrag, wo ich sonst schon investiere. Also ich habe immer auch einen kleinen Cash-Anteil, den ich dann brauche, um in diese Korrekturphase reinzugehen und nochmal nachkaufen.
Genau. Weil ich glaube, es ist Madame Moneypenny, die sagt, an der Börse ist der einzige Sale, den die Leute nicht kaufen.
Ehrlich?
Ja, ich glaube, sie sagt es irgendwie so, oder? Im Ausverkauf schlagen die Leute immer zu, außer an der Börse. Ja. Dort hat man dann Angst und verkauft.
Genau.
Darum ist das eigentlich völlig kontraproduktiv. Gut, Corinne, jetzt haben wir so oft schon vom Anbieter gehört. Kommen wir doch dazu.
Ja, kommen wir endlich zum Anbieter, oder? Das, wo jetzt alle so darauf gewartet haben. Ich finde, die Anbieterwahl eben ist relativ schnell getroffen. Also man kann sich mal jetzt die Sachen überlegen, wo wir jetzt auch da durchgegangen sind im Gespräch. Und dann sieht man auch relativ schnell auf der Seite vom Anbieter, ob einem das zusagt. Ja, also die Produkte, die sie anbieten, die Gebühren, die sie auch dort haben, kann man auch schon ein bisschen sehen, würde das auch zu meiner Strategie passen. Ja, ist das auch so ein bisschen vom Handling her etwas, was ich mir vorstellen kann. Und beim Anbieter finde ich auch die Frage wichtig, wie viel möchte man wirklich selber machen. Und je nachdem gibt es dann eben verschiedene Anbieterkategorien. Ich habe jetzt viele Frauen bei mir in der Beratung, die sagen, ich möchte gerne mitbestimmen am Anfang, ich möchte aber nachher nicht mehr so viel damit zu tun haben. Und dann finde ich persönlich die Robo-Advisor recht eine lässige Lösung. Ich investiere privat selber auch seit 2018 mein Geld mit einem Robo-Advisor und bin total begeistert, weil mein Geld wird automatisch in 16 verschiedene ETFs investiert. Und so muss ich mich nicht die ganze Zeit auch mit diesen Produkten auseinandersetzen, was, also gerade auch mit dem Gold, oder? Ja, was kaufe ich jetzt? Ein Zertifikat? Oder hole ich mir den Goldbarren heim? Oder?
Das ist heim unter dem Kopfkissen.
Ja, genau. Oder auch mit den Obligationen. Das ist eine mega Herausforderung, die richtige Obligation zu finden. Und darum bin ich persönlich sehr happy jetzt mit dieser Lösung. Und ich habe auch gemerkt, jetzt gerade während Corona, also während meine Einzelaktien minus 40% und mehr verloren hat, hat es meinen Robo-Advisor eigentlich nicht gross interessiert. Also ich bin auch im Minus gewesen, aber nur so zwischen 12% und 15%. Und da können wir auch nochmal zurück aufs Anlegerprofil. Also wenn man jetzt wirklich merkt, man ist sehr konservativ unterwegs, dann glaube ich, sind so Robo-Advisor-Lösungen schon auch eine gute Möglichkeit, wie man dann eben so konservativ wie möglich auch unterwegs kann sein. Ja.
Mhm, absolut. Und dort ist ja auch die Automatisierung nachher sehr einfach, oder?
Genau, ja. Also Automatisierung finde ich enorm wichtig, um einfach jeden Monat zum Beispiel etwas investieren. Also weißt, wir haben ja in der Schweiz, oder das weißt du auch, das Problem mit dem Sparplan, dass man sehr lang, bis jetzt hat ja ein Anbieter endlich mal einen Sparplan gemacht, wo man mit tiefen Beträgen kann investieren kann. Und dort habe ich eben auch die Robo-Advisor für mich entdeckt, weil man muss einfach einen gewissen Mindestbetrag bringen mal. Der ist zwar schon auch relativ hoch. Also gut, jetzt gibt es mittlerweile schon auch Söhne ab 500, meinte ich.
Ja, und zum Teil jetzt ab 1 Franken, je nachdem, was genau willst, ja.
Ja, aber genau. Eben, also ich habe dazu mal, jetzt bei mir habe ich 10'000 Franken müssen einzahlen. Nachher ist einfach dann der Sparplan kostenlos. Ja, also wenn ich 100 Franken jeden Monat zum Beispiel einzahle, dann kostet mich das nachher nicht extra. Und die monatlichen Einzahlungen oder eben auch die Automatisierung, wie du sagst, ist extrem wichtig auch für den Cost-Average-Effekt. Ja. Also langfristig, über das ganze Jahr hinweg, macht es viel mehr Sinn, um jeden Monat einen Anteil zu kaufen also im Fonds und eben nicht alles zack auf einmal in einem Monat. Ja. Weil in diesem Monat ist dann garantiert der Markt gerade extrem hoch und nachher gibt es gerade noch Korrektur und dann denkst du ja, danke für nichts.
Genau.
Das ist auch oft etwas, ja, wo viele die Erfahrung machen, viele, die das erste Mal investieren, kaufen und nachher gibt es gerade so Korrektur und ja, das ist aber normal. Also ich glaube, das ist normal, ja. Bei mir ist auch eigentlich, wenn ich eine Aktie kaufe, ist sie eine Woche später gerade im Minus.
Ja, also wir haben auch, mein Mann und ich haben eine Aktie, haben wir die gleiche, und wir wollen sie eigentlich beide loswerden. Und er hat gesagt, wir können sie nicht beide verkaufen, weil sonst geht sie nachher zu the moon, sonst hast du sie nachher eine Million wert, wenn wir beide verkaufen.
Ah, okay.
Also einer von uns muss sie behalten und aussetzen. Nein, aber ja, es ist so ein bisschen der Klassiker, oder? Also wenn du verkaufst, geht sie nachher sicher rauf, und wenn du sie kaufst, geht sie nachher sicher. Also das genau. Wirklich ja. Der tiefste und beste Punkt erreichst, ist quasi unmöglich.
Ja. Ja. Und ich glaube, was wir auch noch so ein bisschen auf den Tisch legen müssen, ist, dass es eigentlich nicht einen Anbieter gibt, der alles abdeckt. Außer du hättest jetzt gerade so eine Lösung. Aber ich habe den Robo-Advisor, aber ich habe auch noch meine Hausbank. Also weil Zahlungen und so weiter und meine Lohnung, und das ist einfach bei der Hausbank. Dann ist eben der Robo-Advisor, dann Trading of Swissquote. Bei der Robo-Advisor gibt es ja auch, also das ist jetzt letztes Jahr wieder ein Robo-Advisor-Vergleich gewesen, der Finanz und Wirtschaft. Ich glaube, es sind 15 oder 20 verschiedene in der Schweiz. Swissquote ist für mich dann einfach dazu da, zum einzelnen Titel noch kaufen, also Einzelaktien oder auch mal einen einzelnen ETF. Aber ich habe schon sehr viel von meinem Geld eigentlich im Robo-Advisor.
Ja. Ich also so, dass ich mit diesen verschiedenen Anbietern zum Teil auch verschiedene Strategien verfolge. Also wie wir es eben vorhin besprochen haben.
Genau.
Beim Automatisieren ist auch noch ein bisschen eben Dauerauftrag einrichten. Anfangs, also nach Lohneingangsgeld zur Zeit tun, oder?
Genau. Und am besten eigentlich gerade als erstes. Also ich finde das ja immer auch so ein bisschen schade, wenn man immer zuerst alle anderen zahlt und sich selber erst am Schluss also dort einfach, ja, nach dem Lohneingang, wenn man irgendwann dann auch mal seinen Sparbetrag festgelegt hat, finde ich, ist das eigentlich immer so die erste Überweisung, die gerade gemacht werden sollte. Eben in sein Depot. Ich habe jetzt auch gerade das letzte Interview, das ich hatte auf meinem Blog, mit der Lisa. Sie hat dort etwas mega Schönes gesagt. Sie hat gesagt nämlich, in mein Depot einzahlen, gibt mir mindestens so ein gutes Gefühl, wie wenn ich etwas Schönes kaufe.
Das kann ich verstehen.
Kannst du das verstehen? Ja.
Also bei mir war am Anfang auch ganz fest, dass ich mir plötzlich überlege, ich kann mir jetzt ein neues Paar Schuhe kaufen für 80 Franken oder das würde jetzt ein ETF-Anteil geben.
Ja.
Das hat wieder ein bisschen aufgehört, aber es ist mir wirklich so ein bisschen die Welt mit, ich sage immer, ich habe die Welt mit anderen Augen angefangen und das ist auch eine Komponente, ja.
Ja, total schön.
Ja. Genau. Genau, liebe Corinne, deinen Blog findet man unter www.corinnebrecher.com. Dann bist du auf Instagram, @corinnebrecher, LinkedIn, Corinne Brecher.
Ja.
Habe ich irgendetwas vergessen?
Nein, das ist dort, wo man mich findet, genau.
Genau. Und,
ja, danke vielmals, gell, dass ich auch hier da in deinem Podcast sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich frage am Schluss immer noch, ob du noch Schlusswort hast oder den Leuten etwas möchtest mit auf den Weg geben.
Ja, also Leute, fangen einfach an. Es ist mega wichtig. Und klar, ich glaube, wir müssen jetzt auch noch so ein bisschen den Konflikt reinnehmen, den wir im Moment haben. mit der Ukraine und Russland. Das gibt sehr viele Unsicherheiten. Ja, also viele sind verunsichert, denken, ja, jetzt einsteigen und so. Ich habe eine grosse Gruppe, die ich im Moment betreue, und dort ist auch so ein bisschen der Konsens abwarten. Also ich sage auch, man sollte wirklich nicht ins fallende Messer greifen. Und gleich ist es wichtig zum Anfangen. Also ich habe jetzt einfach keine grossen Beträge so zack investieren, sondern eben peu à peu jeden Monat ein bisschen. Das kommt natürlich immer auf die Marktlage drauf an, aber eben anfangen ist enorm wichtig, unabhängig von der Marktlage, um einfach auch ein Gefühl bekommen für den Markt. Und schlussendlich ist es das, was für viele Anfänger auch entscheidend ist, eben das Gefühl bekommen für die Börse. Und das Gefühl, das bekommt man wirklich nur, indem man selber mal etwas kauft und anfängt.
Das stimmt. Du hast noch die Gruppen erwähnt, das ist der Online-Kurs, der bei dir ein paar Mal pro Jahr läuft. Auch den findet ihr auf der Website, wenn ihr jetzt Interesse habt, anzufangen, wie sie es so schön gesagt hat, die liebe Corinne. Und sonst, ja, bleiben nicht viel übrig, als mich zu verabschieden. Tschüss, Corinne, und tschüss zusammen.
Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr, immer frisch auf deine Ohren.